Live after Lehramt.
Spannend ist auch das Missverständnis, dass das sich Hilfe holen wollen der Frau gleichbedeutend ist mit, ja, dann kündigt die. Das muss ja überhaupt nicht sein. Sich Hilfe holen ist ja erstmal etwas Resilientes. Und auf Basis der Fortschritte, die man dann macht und der Stabilisierung, die man dann erlebt, ist ja überhaupt erst eine Entscheidung möglich. Also es führt überhaupt nicht immer zu einer Kündigung, aber das ist das Missverständnis. Wenn die Alte sich jetzt Hilfe holt, dann sitzen wir morgen in der Gosse.
Live after Lehramt. Der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. In der heutigen Folge möchte ich ein Thema besprechen, das uns gar nicht mal so selten in unseren Erstberatungen vorwiegend begegnet. Und zwar das Thema, mein Partner, meine Partnerin will nicht, dass ich mich beruflich verändere. Oft bleibt es dann auch nur bei einer Erstberatung, denn ja, da hat sich jemand vorgewagt, möchte sich Hilfe suchen. Aber dann bekommt man kalte Füße, denn je konkreter das wird mit dem mir Hilfe suchen oder aufbrechen auf einen Weg der beruflichen Veränderung, umso mehr merke ich ja, dass mein Partner dieses unterstützt oder eben auch nicht unterstützt. Und das verunsichert im hohen Maße. Das kann die unterschiedlichsten Gründe haben, warum ein Partner oder eine Partnerin nicht möchte, dass sich der oder die andere in eine berufliche Veränderung begibt. Und heute möchte ich das mit dir einmal beleuchten und Denk- und Handlungsanstöße dazu geben. An unseren Coaching-Angeboten nehmen überwiegend Frauen teil und das ist statistisch vollkommen erklärbar. 75% aller Lehrkräfte sind laut Statistischem Bundesamt weiblich, aber natürlich haben wir auch Männer unter unseren Teilnehmern und nicht-binäre Personen. Und wenn wir auf den Frauenanteil gucken, natürlich gibt es auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Wenn ich über dieses Thema spreche, mein Partner, meine Partnerin will nicht, dass ich mich beruflich verändere, dann ist das in unserer Arbeitsrealität meistens so, dass es ein männlicher Partner ist, der nicht möchte, dass seine weibliche Partnerin sich beruflich verändert. Auch wenn es natürlich alle möglichen anderen Geschlechterkonstellationen gibt und geben kann. In unserer Realität ist das meistens so ein Mann-Frau-Ding, wo die Frau bei uns an einem Coaching teilnimmt oder teilnehmen möchte und ihr Partner das aus irgendwelchen Gründen nicht unterstützt, beziehungsweise den Plan der beruflichen Veränderung nicht unterstützt. Und das kann alle möglichen Gründe haben. Das kann aus Sorge um die Person passieren, aus Liebe, aus Fürsorge. Das kann aus Sorge um die finanzielle Absicherung des Paares und die Versorgung von vielleicht vorhandenen Kindern passieren. Das kann aus Sorge um den eigenen Status in der Paardynamik passieren. Es kommt ja auch immer darauf an, wer ist eigentlich Hauptverdienerin in dieser Partnerschaft. Nicht selten ist das die Frau, die durch die Verbeamtung was Solides nach Hause bringt, während vielleicht der männliche Partner in einer sehr volatilen Branche arbeitet oder selbstständig ist und man damit sehr schwankenden Einkünften umgehen muss. Ja. Aber es ist auch oft das klassische Ernährermodell. Man macht die Karriere, bringt den Großteil des Geldes nach Hause. Die Partnerin ist in Teilzeit oder auch in Beurlaubung oder Elternzeit. Und dann ist da trotzdem der Wunsch, dass die Partnerin sich nicht verändern möge, obwohl ihr Einkommen vielleicht ja gar nicht wesentlich zur Säule der Familieneinkünfte beiträgt. Das wird dann schon spannender, wenn es eigentlich gar nicht unbedingt den finanziellen Hintergrund hat. Dann sind ja offensichtlich andere Dynamiken im Spiel, wenn es nicht nur um den Nettoverdienst geht, den eine Person nach Hause bringt und die Angst davor, dass das zukünftig weniger sein könnte. Sätze, die die Person, die sich verändern möchte, dann vielleicht von ihrem Partner oder ihrer Partnerin hört, sind oft die Klassiker. Du hast doch einen sicheren Job. Was ist denn mit der Pension? Du hast doch überhaupt keine Wirtschaftserfahrung. In deinem Alter nochmal neu anfangen. Denk doch mal an unsere Familie. Denk doch mal an unsere Kinder. Oder manchmal auch, du hast eh keine Chance. Was willst denn du jetzt noch machen? Hören tatsächlich auch Ehefrauen von ihren Männern? Oder so schlimm kann es doch nicht sein. Jetzt kneif mal die Arschbacken zusammen. Andere Berufe sind auch hart. In anderen Berufen musst du auch leisten. Da draußen hat keiner auf dich gewartet. Wenn du jetzt noch anfängst mit irgend so einem Knallkopf-Coaching, dann setzen die dir noch ein Floh ins Ohr, du müsstest kündigen. Nee, das machst du mal schön nicht. Du merkst, diese Sätze haben jetzt ganz unterschiedliche Facetten und Energien. Von besorgt um die Sicherheit über besorgt um den Menschen, über besorgt um die Zukunft, über besorgt um die Absicherungssituation als Paar und als Kinder, bis hin zu persönlichen Angriffen auf die Kompetenz oder persönlichen Angriffen auf das Helfersystem oder Entwertungen der Gefühle des Partners, der Partnerin, dass da ja Leidensdruck im Lehrberuf ist, nicht ernst nehmen dieses Leidensdrucks und stattdessen aufrufen zum vermeintlichen Reality-Check. Guck doch mal, das Leben ist hart, du kriegst es nicht weicher und so bist du wenigstens gut bezahlt. Also auch ein Angriff auf die eigene Urteilskompetenz, ein Verkennen der realen Belastungen im Lehrberuf, die Beschuldigung, dass man zu weich ist und nicht klarkommt und deswegen jetzt die gemeinsame Lebenssituation gefährdet mit seiner Weichheit und der eingebildeten Überbelastung, die ja nun eigentlich in Perspektive eine Normalbelastung ist. Also man soll sich bitte mal zusammenreißen. Du merkst, da ist ganz viel Verletzung auch mit im Spiel, aber das ist noch lange nicht immer so. Es geht von Besorgnis, Liebe, Fürsorge über Angst bis hin zur Verletzung, Machtausübung und dieses ganze Spektrum erleben wir in unserer Arbeit. Dazu sei gesagt, die allermeisten Personen, die wir begleiten, werden, wenn sie in Partnerschaften sind, von ihrem Partner und ihrer Partnerin unterstützt. Diejenigen, die nicht unterstützt werden, die erleben wir meistens in Erstgesprächen. Denn es wird ja dann irgendwann konkret. Will man sich jetzt helfen lassen gegen Geld oder nicht? Und dann ist das ja letztlich dann nur noch ein Bruchteil derer, die ihren Partner, ihre Partnerin dann doch hinter sich bringen und den Weg in die Veränderung gehen. Das heißt, oft ist das dann so ein Abbruch und man merkt, oh, da sind aber ganz ungesunde Vibes. Das tut mir sehr, sehr leid für die Person. Die Prognose ist dann auch schwierig, wenn meistens der männliche Partner die Grundsituation schon gar nicht als solche anerkennt. Dass da ein so hoher Leidensdruck der Partnerin ist, sie sich offensichtlich so mit dem Rücken zur Wand fühlt, dass es dann doch etwas mehr ist als ein Durchhänger oder ein moralisches Tief und dass es mit ein bisschen sich am Riemen reißen getan ist. Spannend ist auch das Missverständnis, dass das sich Hilfe holen wollen der Frau gleichbedeutend ist mit, ja, dann kündigt die. Das muss ja überhaupt nicht sein. Sich Hilfe holen ist ja erstmal etwas Gutes, etwas Resilientes. Und auf Basis der Fortschritte, die man dann macht und der Stabilisierung, die man dann erlebt, ist ja überhaupt erst eine Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Weg möglich. Also es führt überhaupt nicht immer zu einer Kündigung, aber das ist das Missverständnis. Wenn die Alte sich jetzt Hilfe holt, dann sitzen wir morgen in der Gosse. Was kann denn da im Hintergrund ablaufen, wenn ein Partner vielleicht nicht befürwortet, dass seine Partnerin sich beruflich verändern möchte, egal wie diese Veränderung jetzt aussieht? Es kann zum einen erstmal etwas sehr positiv und liebevoll Besetztes sein, nämlich das sich kümmern wollen, das Verantwortung übernehmen wollen für die Sicherheit des Gesamtsystems, die Sicherheit der Partnerschaft und der Familie. Vielleicht gibt es ja Kinder. Existenzängste können da getriggert werden. Das ist ein total natürlicher Mechanismus unseres Gehirns, auf Überlebensmodus zu schalten und Sicherheit bewahren zu wollen. Vielleicht gibt es auch eigene biografische Erfahrungen mit Familiengeschichten von Armut, von Kriegserfahrungen oder Aufwachsen in einem Haushalt mit einer alleinerziehenden Mutter oder alleinerziehendem Vater und immer sparen müssen. Es geht vielleicht um tradierte Glaubenssätze in der Familie wie spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Es kann aber auch eine Auseinandersetzung mit sich und dem Paar- und Versorgermodell sein. Was heißt es für mich, gut für meine Frau sorgen zu können? Habe ich das versäumt bisher, dass es ihr jetzt so schlecht geht? Habe ich als Versorger jetzt versagt, weil es überhaupt so weit kommen konnte? Habe ich vielleicht einen Job, der nicht genug einbringt, dass ich das meiner Frau jetzt nicht ermöglichen kann, sich beruflich zu verändern? Es können aber auch psychologische Mechanismen aktiv werden, bei denen eine mögliche Veränderung der Partnerschaftsdynamik gefürchtet wird. Wenn ein Paar oder eine Familie zusammenlebt, dann gilt das Homöostase-Prinzip. Das beschreibt die Tendenz einer Gruppe, vielleicht einer Familie oder einer Partnerschaft, an gewohnten Verhaltensmustern erstmal festzuhalten. Das kann bedeuten, dass sich Partner an bestehende Verhaltensweisen und Strukturen klammern, auch wenn die dysfunktional sind. Also etwas zu verändern ist erstmal eine Bedrohung des Systems, selbst wenn das ja eigentlich eine Schieflage ist, die vielleicht durch die Veränderung gerade gerückt wird. Aber ja, da ist ein psychologischer Mechanismus am Werk. Es gibt Macht- und Abhängigkeitsdynamiken. Wer verdient hier mehr? Wer trifft die Entscheidungen? Wer trägt welche Risiken und ist deswegen zu mehr berechtigt, zum Beispiel dazu berechtigt, über die Ausgaben zu entscheiden, die Ausgaben, die eine Frau möglicherweise macht auf dem Weg der beruflichen Veränderung, darf die jetzt über dieses Budget verfügen für etwas, wo wir gar nicht wissen, was daraus wird? Es gibt unbewusste Ängste, Verlust vor der gewohnten Rollenverteilung, Verschiebung der Machtverhältnisse oder vielleicht auch die Angst vor Entfremdung durch die neuen Entwicklungen. Vielleicht wird man sich selbst ja fremder, dadurch, dass jemand unabhängiger wird in einer Partnerschaft. Vielleicht beruht eine Partnerschaft auf einer gewissen Abhängigkeit und auf der Schwäche des einen und der Stärke des anderen. Wenn die andere Seite jetzt erstarkt, was bedeutet das wiederum für den Partner? All solche Dinge spielen da eine Rolle. Es kann auch eine Konfrontation mit den eigenen Unsicherheiten passieren. Also wenn du dich jetzt veränderst, muss ich mich auch verändern? Oder ich habe doch selbst mein Leben lang in meiner Karriere zurückgesteckt und konnte mir meine Träume nicht erfüllen. Das ist das Leben, was ich jetzt lebe, um unsere Partnerschaft, unsere Familie funktionieren zu lassen. Darfst du dir jetzt rausnehmen, deine beruflichen Bedürfnisse ernst zu nehmen und ich mir nicht? Was bedeutet das jetzt, wenn du dich beruflich verwirklichen darfst und unsere ganze Partnerschaft und Familie beruht darauf, dass ich mich nicht beruflich verwirklichen darf? Es reaktiviert vielleicht frühere Verlusterfahrungen von einer Partnerschaft, wo jemand anders sich getrennt hat aus bestimmten Gründen. Vielleicht ist da die Angst vor emotionaler Distanz, davor, dass jetzt die Partnerin in ihre eigene Welt abtaucht und sich nur noch mit Psychokram beschäftigt und dann hinterher mich als Partner zum Feindbild erklärt. Es könnte auch die Angst getriggert werden, gesellschaftlichen Normen nicht zu entsprechen. Was denken die anderen, wenn jetzt meine Frau hier so auf dem Ego-Trip ist? Oder was sagen meine Eltern dazu, also die Schwiegereltern der Frau? Wie soll ich das verteidigen vor meinen Eltern? Oder wie sollen wir das vor ihren Eltern verteidigen? Da ist die Angst, von außen als Absteiger deklariert zu werden, vielleicht den Status zu verlieren. Die war doch Studienrätin. Hat die einen Knall? Und was sagt er denn dazu? Manche dieser Thematiken und Dynamiken sind sicherlich verbalisierbar, also wie bei einem Eisberg, die liegen über der Wasseroberfläche und über der Wasseroberfläche des Bewusstseins und sind damit benennbar, also zum Beispiel die Angst vor Sicherheitsverlust. Und viele dieser Themen liegen sicherlich unter der Wasseroberfläche, also im Unterbewussten, im Unbewussten oder können so erstmal nicht benannt werden. Sicherlich gibt es bei den allermeisten dieser Dynamiken auch nicht das explizite Interesse, dem Gegenüber zu schaden, sondern es geht erstmal darum, Sicherheit zu bewahren, die Situation so zu bewahren, wie sie ist, denn so schlecht ist die ja vielleicht gar nicht, so wird es zumindest rationalisiert. Also ich unterstelle, dass in den allermeisten Fällen es nicht darum geht, dass da ein Interesse ist, dem Gegenüber dauerhaft Leid zuzufügen oder Leid in Kauf zu nehmen oder aktiv zu schaden. Aber vielleicht ist die Tiefe der Auseinandersetzung mit dem Thema und was davon sind die Anteile meiner Partnerin oder meines Partners und was davon sind meine Anteile. Vielleicht ist diese Tiefe noch nicht hergestellt worden durch Reflexion oder auch durch Gespräche zwischen diesem Paar. Und wenn dies aber hergestellt werden kann, dann ist das die beste Chance dafür, dass man geschlossen diesen Prozess antritt. Denn in diesem Prozess gibt es mehr zu gewinnen als zu verlieren. Was ist nämlich ein unglückliches Berufsleben eines Partners, einer Partnerin? Es ist ja nicht nur ein unglückliches Berufsleben, sondern das ist ja etwas Ganzheitliches. Das ist ein Mangel an Lebensqualität in anderen Bereichen auch. Was ist also ein unglückliches Berufsleben mit schlechter Lebensqualität und auch geringer Besserungsprognose, eigentlich eher Verschlimmerungsprognose, gegen eine wohlüberlegte Veränderung, die beide Partner und Partnerin mittragen? Das unglückliche Berufsleben des einen zieht ja beide runter. Somit ist die berufliche Veränderung eine Chance für beide, eine Chance zur Verbesserung des Systems. Denn wenn man eine Partnerschaft als ein System betrachtet oder eine Familie als ein System, sagen wir mal ein Körper mit Organen und eines dieser Organe ist krank, was bedeutet das für den Körper? Dann ist doch nicht nur die Leber krank, sondern das ganze System leidet darunter. Alle leiden zwangsläufig mit, wenn es diese Schieflage gibt. Und so können auch alle profitieren, wenn diese Schieflage beigelegt wird. Diese Geschichten bekommen wir von unseren Kundinnen und Kunden häufig zurückgemeldet. Manchmal geht es um eine realisierte Kündigung und dann sagt jemand, mein Mann war anfangs skeptisch, aber heute melden mir alle zurück, ich bin wie ausgewechselt. Mein Mann ist happy, meine 16-jährige Tochter hat gesagt, Mama, so zufrieden habe ich dich lang nicht gesehen, endlich lachen wir wieder miteinander. Oder jemand sagt, mein Mann oder meine Frau hat sich von mir anstecken lassen. Sie hat sich neu beworben oder er hat sich auch neu beworben. Wir haben jetzt sogar den Lebensmittelpunkt verändert. Da habe ich in all den Jahren, naja, ich sag's mal, an einer Hand kann ich es abzählen, von Paaren, die tatsächlich auch nochmal umgezogen sind. Neues Haus, neues Leben, beide neuer Job und beide damit total happy. Es muss aber ja natürlich nicht der Totalabriss sein und der Totalneubeginn, aber ganz häufig gibt es das, dass sich durch den Move des einen Partners oder der einen Partnerin, der oder die andere inspirieren lässt, jetzt sich auch nicht länger zurückzustellen, sondern auch Mut zu fassen und was zu verändern. Und das ist eine so große Chance auf Qualitätszugewinn. Auch haben wir schon häufiger gehört, wenn jemand sich dann explizit für den Verbleib in Schule entscheidet. Ich habe jetzt an meiner Haltung etwas verändert. Ich gehe anders da rein, ich kann besser Grenzen setzen und das trägt dazu bei, dass ich meinem Mann jetzt nicht immer nur noch die Ohren voll hänge mit all den Problemen aus dem Schulalltag. Das freut ihn auch, dass ich das alles nicht mehr mit nach Hause bringe. Diese ganze Frustration über Schule, die lasse ich jetzt dort. Das fällt mir leichter, weil ich habe erkannt, welche Themen bei mir da aktiv sind. Ich habe erkannt, wie ich mich da besser um mich selbst kümmern kann und davon profitieren wir beide. All diese positiven Geschichten gibt es, wo Chancen daraus entstanden sind, dass jemand den Weg in die Veränderung angetreten hat. Denn was sind letztlich die Konsequenzen, wenn es dieses offensichtliche Ungleichgewicht gibt? Da ist eine Partnerin oder ein Partner, der oder die sich verändern möchte und der andere spricht es ihm ab. Das ist ja dann erstmal ein vermeintliches Beschützen des Systems im Sinne der Sicherheit. Aber was sind die Kosten dafür, dieses System so zu bewahren? Es passiert auf Dauer eine weitere emotionale Distanzierung, weil in dem Fall häufig die Ehefrau sich nicht ernst genommen fühlt, sich zunehmend frustriert fühlt, Ressentiments auf ihren Mann verstärkt werden, emotionale Verfügbarkeit zurückgefahren wird und man sich einfach auch dann ganz zurückzieht aus der Beziehung. Die Kommunikationsmuster des Klagens beim Ehepartner werden weiter aufrecht erhalten. Es werden ständig negative Themen von der Arbeit mit nach Hause gebracht. Es ist immer repetitiv, den anderen nervt das. Es gibt die Frustration über Schule, das Bedürfnis, sich auszusprechen. Der Partner fühlt sich hilflos, versucht zu lösen. Die Lehrkraft fühlt sich dann wiederum unverstanden. Beide ziehen sich zurück. Es passiert diese kommunikative Frustrationsspirale. Die gemeinsame Lebensqualität ist eingeschränkt. Der hat zeitliche Einschränkungen, ganz faktisch durch Korrekturarbeiten am Wochenende, keine Quality Time, die mehr stattfindet. Gemeinsame Aktivitäten leiden. Es gibt keine Energie mehr für Hobbys oder gemeinsame soziale Kontakte. Die Spontanität geht verloren, weil alles um den Schulalltag herum geplant werden muss. Natürlich gibt es aufgrund all dieser Frustrationen einen Verlust an Intimität und Nähe, der auch schleichend vorangeht. Es gibt vielleicht Persönlichkeitsveränderungen in dem Fall der Ehefrau, also in dem Fall unserer Arbeitsrealität ist es häufig die Frau, habe ich gesagt, ne? Ein Verlust der Leichtigkeit, dieser Verbitterungsmodus schleicht sich ein. Vielleicht gibt es einen Verlust von Selbstwertgefühl, also man traut sich dann gar nichts mehr zu, nicht mehr nur noch beruflich, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Es gibt eine Rollenverschiebung dazu, dass dann der Partner immer mehr kompensieren muss für das fehlende Selbstwertgefühl der Partnerin, für die Schwere, den Schweremut der Partnerin, dass dann er in dem Fall immer mehr in die Verantwortung gehen muss, weil seine Partnerin bestimmten Dingen nicht mehr gerecht wird. Es gibt einen Verlust von Authentizität. Man hat das Gefühl, nur noch funktionieren zu müssen. Das haben beide Seiten. Statt echtes Sein, Partnerschaft auf Augenhöhe und sich die Aufgaben gerecht aufteilen können. Dann ist die Frage, was ist mit den Zukunftsperspektiven dieser beiden Partner? Was ist mit gemeinsamen Träumen? Finden die statt? Müssen die aufgeschoben werden? Vielleicht ist es immer das Aufschieben auf später, wenn es dir besser geht. Später, wenn wir uns das leisten können. Später, wenn unser Kind aus der Schule raus ist. Später, wenn dein Sabbatjahr ist. Die Langzeitfolgen für diese Beziehung können eigentlich nur negativ sein. Es findet Entfremdung statt. Da sind auf beiden Seiten unerfüllte Bedürfnisse. Es ist ein Verlust von Anziehung durch permanente Unzufriedenheit. Das Beziehungsmuster ist, es ist einer stark, einer ist schwach. Einer trägt, einer wird getragen. Das gibt Frustration auf beiden Seiten. Es gibt verpasste Chancen als Paar, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Es gibt wenig Erfolgsgeschichten als Team, die Bindung stärken. Man ist sich gegenseitig keine Motivation, keine Inspiration. Man ist auch im Übrigen für die eigenen Kinder nicht unbedingt ein Beziehungsvorbild. Und all das beruht auf unausgesprochenen Ressentiments, die schlichtweg ein Beziehungskiller sind. Stille Vorwürfe, unterdrückte Wut, Schuldgefühle und eine Vermeidung der Auseinandersetzung mit den echten Themen. Das müsste natürlich auf den Tisch, was eigentlich die echten Themen sind, um dem Ganzen die Chance zu geben, sich für alle Beteiligten zu verbessern. Was können praktische Tipps sein, um gemeinsam diese Chancen wahrzunehmen, die der Veränderungsprozess für das ganze System mit sich bringt? Wenn du mir heute so zugehört hast, hast du sicherlich registriert, es geht um Kommunikation. Und vieles ist kommunizierbar, nämlich das, was als Eisbergspitze über dem Wasser sichtbar ist für beide Partner und Partnerin. Manches davon ist aber auch noch nicht kommunizierbar. Erst durch viele Gespräche, durch Reflexion, weil es unter der Oberfläche abläuft, weil es vielleicht alte Ängste sind, vielleicht Ängste eigener Unzulänglichkeit. Das kann nur befördert werden, wenn man darüber ins Gespräch geht und dem anderen auch seine Gefühle, Empfindungen zugesteht. Sowohl der Partnerschaftsteil, der sich verändern möchte, gesteht die Angst dem Partner zu, was mit der Sicherheit passieren könnte, was das mit der Beziehung macht, wenn die Veränderung angetreten wird, als eben auch der Partner, der skeptisch ist vor der Veränderung, gesteht seiner Partnerin zu, dass da so ein hoher Leidensdruck ist, dass etwas verändert werden muss. Und man übernimmt gemeinsam als Paar dafür die Verantwortung, dass dieser Prozess kontrolliert abläuft. Also durch Aussprechen, aktives Zuhören kann man überhaupt erst diese Ängste und Themen freilegen. Und dann geht es darum, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, nach den konkreten Befürchtungen zu fragen. Was glaubst du, was passiert? Wovor fürchtest du dich? Was sind deine Bedenken? Um die dann ernst zu nehmen und damit einen Umgang zu entwickeln. Und dieser Umgang, der kann darin bestehen, dass man den anderen stets an Bord hält und ganz kleine Schritte geht. Also den Ansatz schrittweise in kleine, überschaubare Schritte unterteilt, sich überlegt, wie gestalten wir gemeinsam Übergänge, wo ich in der Schwebe bin, du in der Schwebe bist, noch nichts Neues da ist, wir auch noch keine Lösung wissen, bis sich das Ganze manifestiert. Wie können wir Risiken minimieren? Wie können wir uns gut begleiten und beraten lassen? Wer kann uns helfen? Wen können wir ins Vertrauen ziehen? Wie können wir ganz rational einen Finanzplan entwickeln, einen Zeitplan entwickeln? Was könnten Zukunftsszenarien sein? Szenario A, Szenario B, Szenario C. Was sind die Befürchtungen, die daran geknüpft sind? Und wie können wir damit umgehen und wie können wir uns als Paar im Blick behalten, uns begleiten lassen, uns beraten lassen? Vielleicht wird auch Paarberatung relevant. Wer kann uns in verschiedenen Themen unterstützen? Sind es auch nochmal Eltern oder sind es Freunde? Ist es Coaching eines Partners oder beider Partner? Ja, und somit bringt es gar nichts, wenn einer einen Alleingang macht. Das haben wir manchmal bei vereinzelten Kundinnen, dass man weiß, die Person ist die Zusammenarbeit mit uns eingegangen und der Ehepartner weiß nichts davon, der darf auch nichts davon erfahren. Das ist ein totaler Fortschrittskiller. Es geht nicht. Also das ist, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne? Das führt auch im Coaching zu Blockaden, weil man darf sich ja bestimmte Erkenntnisse gar nicht erlauben. Es müssen Erkenntnisse sein, die letztlich partnerschaftskonform sind. Also einen Alleingang zum Beispiel in einem Coaching zu machen, wo der Partner nicht dahinter steht, das ist ein Rohrkrepierer. Dementsprechend möchte ich ermutigen zu einem offenen Gespräch beider Partner, Partnerinnen und dann gemeinsam transparent diesen Weg zu gestalten. Deswegen gibt es bei uns auch die Möglichkeit, das Erstgespräch, das wir vor Beginn eines Coachings machen, und das Zweitgespräch, wo es dann weiter ums Eingemachte und die Details geht, gemeinsam mit einem Paar zu führen. Dass, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, ich weiß meinen Partner aber nicht zu überzeugen, der nimmt das nicht ernst, der hat da Ängste, dass du deinen Partner mitnimmst ins Gespräch, dass dein Partner seine Fragen an uns stellen kann, dass Transparenz geschaffen wird und auch Klarheit darüber, wofür geben wir hier unser Geld aus, was haben wir zu erwarten, was sind realistische Ergebnisse, was sind vielleicht Erfahrungswerte, und es soll nicht darum gehen, deinen Partner oder deine Partnerin außen vor zu lassen, wenn du das als innere Handbremse hast. Es ist wichtig für deine Fortschritte, aber ja auch eure Chance auf eine positive Veränderung als Team, dass ihr gemeinsam hinter deinem Weg steht, also deinem Veränderungsweg. Worauf das hinausläuft, Kündigung ja oder nein, das ist ja alles noch gar nicht gesagt. Aber es ist wichtig, dass dein Partner deinen Veränderungswunsch unterstützt. Und dazu kannst du gerne zum Beispiel mit uns ein kostenfreies Erstgespräch führen. Und solltest du dann der Meinung sein, ja, das ist schon relevant, aber ich weiß nicht, was mein Mann dazu sagt, deinen Mann dann mitzubringen in ein zweites Gespräch mit uns, damit er all seine Fragen an uns stellen kann und damit im besten Fall euer beider Ängste vor dem Veränderungsweg ausgesprochen und behandelt werden können. Somit weise ich nochmal darauf hin, wenn du dich begleiten lassen möchtest auf deinem Weg in die berufliche Veränderung, dann kannst du alle Details mit uns vorab besprechen und erkunden in einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf unserer Homepage isabelprobst.de. Und wenn du das Gefühl hast, wäre echt toll, wenn ihr meinen Mann und mich gemeinsam da auch nochmal abholen könnt, damit wir eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen können, dann sprich uns darauf an, das ist überhaupt kein Problem. Denk also dran, deine berufliche Erfüllung, das ist erstmal kein Egoismus, sondern eine Investition in dich und in dein System, deine Beziehung und deine Familie. Denn ein erfüllteres Berufsleben macht dich zu einer glücklicheren Person und davon profitieren erstmal alle um dich herum. Ich sage für diese Woche Tschüss und bis zum nächsten Mal.